Herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTEC Systems über Digitalisierung und Technologie. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema mit Markus. Grüß dich, Markus.
Hallo Alex, moin aus Hamburg.
Hi. Es geht nämlich um die digitale Transformation und was das auch mit Leadership zu tun hat und vor allem auf der Historie von dir, Markus, dann gleich, was man da über die Zeit der letzten 10, 15 Jahre auch darüber sagen kann. Deswegen aus meiner Sicht erst einmal, was ist digitale Transformation? Ich habe so einen kurzen Text zusammengeschrieben und dann gehen wir auf dich und deine Rollen aus der Vergangenheit und aktuell. Mhm. Digitale Transformation ist quasi der Prozess für Unternehmen, der die Chancen und die Herausforderungen für die Geschäftsmodelländerung beschreibt. Gerade im Bereich der digitalen Transformation verändern die sich sehr, sehr stark. Und da kommt es eigentlich noch stärker als auf Technologien auf Führung an. Markus, du warst in ganz, ganz vielen Rollen für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen. Was hast du so in deinem Berufsleben gemacht? Wo geht das gesamte Thema auch in diesem Zeitbereich der letzten 20 Jahre hin? Und was hast du so erlebt quasi im Bereich der Transformation mit der Digitalisierung in Kombination?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Alex. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Podcast über dieses, wie ich finde, sehr spannende Thema sprechen kann. Ja, vielleicht kurz mal ein paar Sätze zu mir als Person. Ich habe mal Mathematik studiert in Kiel und Betriebswirtschaftslehre und habe damals dann nach der Promotion angefangen bei Lufthansa und habe da in einem Bereich gearbeitet, der so mit Ticketdaten gewisse Auswertungen gemacht hat. Ich würde mal sagen, heute würde man das sowas wie Advanced Analytics oder BI nennen. Und ich habe dann über verschiedene Wege Transformation mit begleitet. Ich war bei der Lufthansa Technik, die machen so Reparatur und Wartung von Flugzeugen, habe ich mal die IT geleitet für das Thema Logistikprozesse, also Materialtransporte, Supply Chain Management und so weiter. Und da war, es war jetzt so vor 15, 16 Jahren, war das ganz große Thema weg von Scannen von Barcodes hin zu RFID-Technologie beispielsweise. Und ich gehe da später auch noch drauf ein, was das sozusagen auch transformatorisch bedeutet. Ich bin dann zurückgegangen in die Ticketabrechnung, habe da dann irgendwann die Abrechnung mit anderen Fluggesellschaften geleitet, Miles & More Abrechnung. Und da war dann das ganz große transformatorische Thema der Weg von einem Papier-Ticket-Prozess hin zu dem elektronischen Ticket. Also viele erinnern sich vielleicht gar nicht mehr dran. Früher gab es noch tatsächlich so Heftchen mit Papiertickets, die man im Reisebüro gekriegt hat. Die wurden beim Check-in dann hinten so rausgerissen und an die Bordkarte gehängt und so weiter. Und weil ich den ganzen Kram sozusagen mit meinem Team abrechnen musste, waren wir massiv von diesem Digitalisierungsprozess betroffen. Und danach wurden auch alle Prozesse mit anderen Airlines sozusagen tutto completo elektronifiziert und weg vom Papier auf digitale Standards gebracht. Ich habe am Schluss die ganze Abrechnung für Tickets gemacht für alle Lufthansa-Konzern-Airlines, also Lufthansa Swiss Austrian und die damals neu gegründete Eurowings. Und habe dann, gab es so einen kleinen Wechsel in der Karriere. Ich habe dann Lufthansa verlassen, eher so aus privaten Gründen, weil es mit dem Ortswechsel verbunden gewesen wäre. Und bin dann zum anderen Marktführer gewechselt, zur Techniker Krankenkasse nach Hamburg. Marktführer, beste und größte Krankenkasse in Deutschland und habe da zunächst begonnen, das Thema Unternehmensentwicklung, also ganzen Fragestellungen der Digitalisierung, wie kommt man als Krankenkasse aus dem analogen ins digitale Zeitalter, das habe ich mit begleitet und durfte dann am Schluss in den letzten 4 Jahren das, was sozusagen auch sich strategisch überlegt worden ist, als CIO in der TK vorantreiben. Und ich glaube, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Was ich in den Jahren extrem spannend fand, waren tatsächlich diese Veränderungsprozesse und du hast ja eben auch nochmal geschildert, Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, das hat mich immer fasziniert. Und mich hat auch fasziniert in den verschiedenen Rollen sozusagen, sowohl strategisch als auch dann im Operativen und auch in Führungsrollen das Ganze dann tatsächlich umzusetzen. So, und jetzt seit Anfang des Jahres, es hat mir alles immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe dann so gemerkt, letztes Jahr so nach 22 Jahren Großkonzernen und auch große Einheiten führen, ich habe nochmal Lust, was anderes zu tun und berate jetzt seit Anfang des Jahres Firmen und IT-Chefs bei diesen Fragestellungen nach Business-Strategie hin zur IT-Strategie im Rahmen der digitalen Transformation. Das wäre jetzt vielleicht mal als kurze Einleitung. Nicht ganz so kurz, aber als Einleitung.
Den Doktor wollte ich vorhin nicht aussparen. Markus ist ein sehr hart erkämpfter Titel. Das ist mit allen Ehren auch verbunden. Und ja, super spannende Vita erstmal von dir, Markus. Und ich glaube auch für viele nochmal so ein Beleg, man kann sich immer verändern. Das ist jetzt unabhängig von unserem heutigen Thema ein wichtiger Tenor. Das heißt, immer das zu machen, was einem Spaß macht und wonach einem ist, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Privileg in der heutigen Zeit.
Absolut, ja.
Digitale Transformation. Was würdest du sagen, ist das für dich aus der heutigen Sicht? Und vielleicht hat der Begriff sich ja auch in den letzten Jahrzehnten geändert. Wie würdest du das beschreiben? Ist das, wenn ich das jetzt mal überlege, eine Transformation von den alten analogen Prozessen in eine digitale Welt? Oder ist das in dem ersten Schritt zu kurz gedacht?
Also ich habe eigentlich folgendes Bild im Kopf, wenn man sich das jetzt auch mal, ist jetzt ja ein Audio-Podcast, ich kann das jetzt schlecht mit Händen gestikulieren, aber wenn man sich mal vor seinem geistigen Auge mal so einen Turm vorstellt, der jetzt so ganz grob skizziert so aussieht, auf der Basisschicht unten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann auf der nächsten Schicht ist IT, auf der nächsten Schicht sind Prozesse. Und dann auf der nächsten Schicht ist die Organisation, dann kommt das Unternehmen selbst und ganz oben das Geschäftsmodell. Mal so ein bisschen so eine Art Pyramide oder so ein Hierarchiemodell. Und ich habe das eigentlich immer im Kopf, wenn es auch um Transformationsthemen geht, weil das irgendwie hilft, auch so ein bisschen das Objekt der Transformation besser zu verstehen. Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin Mathematiker und da fängt man immer bei Problemanalyse mit so ganz einfachen Bildern an. Und eine Transformation ist erstmal nichts anderes als die Verwandlung von einem Ist-Zustand in einen Soll-Zustand. So. Und jetzt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das Ist, was man transformieren möchte? Sind das sozusagen, ist das die IT? Möchte man Mitarbeiter transformieren oder Prozesse oder die Organisation oder das Geschäftsmodell? Und ich finde, daran sieht man ganz gut, wie auch der Begriff digitale Transformation oft missverstanden wird. Ne? Also ich würde mal sagen, damals, auch als wir bei Lufthansa das elektronische Ticket eingeführt haben, war bei ganz vielen das Thema, ja, dann ist jetzt sozusagen, das Papier ist jetzt sowas wie ein Datensatz oder ein PDF, aber die Prozesse bleiben gleich. Und da hat man ganz schön dran gemerkt, dass ich natürlich, wenn ich solche Themen erstmal elektronifiziere, also aus einem Objekt Papierticket etwas Elektronisches mache, dass es natürlich die Riesenchance bietet, auch den Prozess komplett neu zu denken. Ne? Man muss jetzt nicht vorher in ein Reisebüro dann das Papierticket zum Gate nehmen und abreißen und dann beim Fliegen wird das dann eingesammelt und dann in die Abrechnung gegeben, sondern das ist ein Objekt, mit dem man, ein elektronisches Ticket ist ein völlig anderes Objekt, mit dem man auch ganz andere Sachen machen kann. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass das Thema digitale Transformation selten auf der Stufe sozusagen eingetütet wird, wo es eigentlich hingehört. Und die meisten Transformationen, die es durch Digitalisierung geben kann, betreffen jetzt nicht nur die IT oder die Prozesse oder die Organisation, sondern eben in ganz vielen Bereichen eben auch das Geschäftsmodell von Unternehmen.
Wie schmerzhaft waren die Disruptionen für die Geschäftsmodelle, aber auch sicherlich im Rahmen der Einführung von Technik? Und wie bereitwillig waren aus deiner Sicht die Menschen, das zu machen?
Das ist eine super Frage. Eigentlich waren so die Transformationen, die ich so miterlebt habe, haben sich durch zwei Charakteristika eigentlich ausgezeichnet. Das erste ist, sie sind sozusagen auf der falschen Ebene in meinem Hierarchiemodell sozusagen eingesteuert worden. Also in dem Fall beim elektronischen Ticket eher so im Sinne von, naja, aus Papier machst du was Elektronisches und dann ist der Rest anders. Also es wird sozusagen an der falschen Stelle adressiert. Und das hat dann auch das Zweite zur Folge, dass man dann plötzlich feststellt, oh, das ist ja, weil ich es vielleicht eine Etage zu tief eingetütet habe sozusagen, sorgt es für Wellen und Ausschläge auf den anderen Etagen dieses Modells, weil man dann plötzlich merkt, oh, verdammte Axt, das ändert ja komplett auch Organisationsformen und Prozesse. Oder verdammte Kiste, eigentlich ist jetzt hier gerade ein Geschäftsmodell in Frage gestellt. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man digitale Transformationen durchführt und sich damit auseinandersetzt, bevor man losgeht und schon die ersten Use Cases und Customer Journeys entwickelt, einmal tief durchzuatmen und sich einmal zu überlegen, ganz einfach, eine Transformation ist von einem Ist in ein Soll. ich gucke mir mal an, was denn eigentlich zu transformieren ist. Also nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiter, Prozess und IT, sondern auch die anderen Etagen. Und dann überlege ich mir, wie ich es transformiere. Und es ist natürlich auch ein bisschen, oder es ist sehr wichtig, auch sich zu überlegen, was es denn eigentlich ein soll. Und da kann es nicht nur darum gehen zu sagen, ich habe aus Papier PDF gemacht oder ich habe doch jetzt schon Computer. Also das ist alles viel zu kurz gesprungen.
Deine interessanteste Rolle, weil ich da auch ein paar Sachen dazu weiß, zumindest aus Sicht der Krankenkasse, war ja sicherlich die Transformation auch innerhalb der Techniker Krankenkasse. Von einem, ich würde jetzt mal sagen, traditionellem Geschäft. Die Krankenkasse ist ja eigentlich ein historisch betrachtet etwas, was es schon extrem lange gibt und sich quasi im Rahmen der zeitgleichen Transformation der Privatwirtschaft auch diesen Gegebenheiten stellen musste. Wie habt ihr denn die nötigen Action-Items für diese digitale Transformation in der Krankenkasse denn definiert? Gab es da quasi Vorgaben von gewissen Organisationen, keine Ahnung, Bundesversicherungsamt zum Beispiel oder andere Entitäten, die es gibt? Oder waren da viele Prozesse und Projekte, die ihr gestartet habt, eigentlich von euch selbst kommend?
Also ich bin 2017 eingestiegen und ich habe es eingangs schon gesagt, ganz besondere und wirklich ein tolles Unternehmen, was viele der Hausaufgaben schon gemacht hatte, die vielleicht in anderen Branchen, auch in anderen Unternehmen noch nicht so der Fall waren. Also das Thema Kundenzentrierung, Serviceorientierung und auch eine sehr herausgehobene Marktposition. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, ihr müsst das tun, sondern das war, das zeichnet das Unternehmen auch aus sich heraus erkannt, dass die Digitalisierung jetzt nicht etwas ist, wo man dann abwartet, bis Gesetze kommen oder bis irgendwie einem was aufgezwungen wird, sondern das Unternehmen hatte von Anfang an eine sehr gestalterische Rolle und das hat mich auch da sehr, sehr gereizt. Und was auch gut erkannt worden ist, aus meiner Sicht, ist tatsächlich, dass zeichnet auch die TK selbst aus, ist das sozusagen, dass jetzt nicht darum geht, einzelne Prozessschritte vielleicht mal zu elektronifizieren oder in, jetzt mal wieder, um das Wort zu benutzen, Papier in PDF zu bringen, sondern das Thema Digitalisierung auch ganzheitlich zu betrachten. Was man auch wissen muss, das hat mich sozusagen an der Branche auch extrem gereizt, dass natürlich das Gesundheitswesen in Deutschland jetzt, muss man vorsichtig zu sagen, sich nicht durch eine Vorreiterrolle in der Welt auszeichnen, was Digitalisierung angeht. Und gleichzeitig das Thema Gesundheit natürlich extrem wichtig für jeden einzelnen Menschen ist und auch für, da muss man jetzt nicht große Purpose-Diskussionen führen und sagen, ich glaube, die Gesundheit und die Gesunderhaltung ist wichtig. Das ist sozusagen im Menschen drin. Und da nochmal wirklich voranzuschreiten, zu sagen, wir nutzen Digitalisierung, wir nutzen neue Technologien, um das Thema Gesundheit in die neue Welt zu führen. Das war extrem spannend und ist auch noch extrem spannend. Ich war jetzt gestern auf einer großen Veranstaltung in Berlin, wo man wieder gesehen hat, welche technologischen Möglichkeiten es gibt, welche tollen Möglichkeiten, Technologien, auch Dinge anders zu denken, tatsächlich liefern, um Versorgung und Gesundheit zu verbessern. Das Problem ist halt immer das Thema, wie kriege ich die Themen eigentlich dann am Ende des Tages auf die Straße?
Sehr spannend. Also ich denke gerade dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt, also die Gesundheit und dann letzten Endes die Mitglieder einer Krankenkasse in das Zentrum von so einer Transformation zu stellen. Was kann ich Gutes tun, damit es den Mitgliedern, den Kunden besser geht? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der unterscheidet sich eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht so wirklich von der Privatwirtschaft. Das ist eigentlich, diese Kundenzentrierung ist nicht nur jetzt seit Amazon oder anderen Großunternehmen, dass die Maxime, die ja jeder verfolgt, sondern es geht aus meiner persönlichen Sicht sogar eher um das Thema, welche Services habe ich, auch fehlende Services, die ich dann ergänzen muss und wo muss ich etwas besser machen, damit zumindest bei gleichem Aufwand ein besseres Ergebnis dabei rumkommt. Also das alleine schon. Und natürlich die Verkomplettierung eines Portfolios. Und da glaube ich, dass du speziell jetzt auch bei der Techniker Krankenkasse sehr, sehr stark auch dazu geholfen hast, auch gerade bezogen auf die Mitarbeiter. kannst mich ja gerne korrigieren, es gab ja zu Beginn des Projektes fast kein Homeoffice, keine Notebooks und so weiter. Also auch gerade die Transformation des Arbeitsprozesses war ein riesiges Thema auch nochmal dort.
Ja klar, da waren wir sozusagen in bester Gesellschaft mit vielen anderen Firmen. Und ich fand da auch tatsächlich nochmal sehr gut und herausfordernd, dass auch so eine IT tatsächlich nicht nur die Aufgabe hatte, sozusagen bestmögliche Services auch in der Pandemie für Menschen auszuliefern, gemeinsam mit dem Business, sondern auch sozusagen die internen Prozesse tatsächlich voranzubringen. Ich würde in dem Zusammenhang gerade nochmal einen Aspekt reinwerfen, der wieder mit diesem Modell zu tun hat, was ich eingangs erwähnt habe, ne? Also Mitarbeiter, Prozesse, IT und so weiter. Es hat sich für mich jetzt auch in den letzten 20 Jahren nochmal deutlich herausgestellt, dass die Herausforderungen, die es so für IT-Chefs oder IT-Verantwortliche gibt, sich ziemlich gewandelt haben. Vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren waren die Herausforderungen bei technologischen Transformationen ganz oft noch so technischer Natur. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir bei der Lufthansa Technik so mit RFID eingeführt haben. Da war so die Frage, wie sind diese Chips eigentlich lesbar? Wie ist die Ausleuchtung? Also gab es massenweise technische und technologische Herausforderungen, um das sozusagen erstmal technisch hinzubekommen, dass was funktioniert. Oder dass man nicht genau wusste, wie man jetzt die Server dimensioniert oder welche Infrastruktur man braucht. Und die heutige Zeit ist eher geprägt davon, dass die Technologie, ob das jetzt KI, Cloud, Blockchain oder auch die anderen modernen Technologien sind, das ist ja alles so weit fortgeschritten und so ausgefeilt, dass selten das Thema Technologie die große Herausforderung bei digitalen Transformationen ist. Wenn man jetzt mein Modell nochmal eben sich vor Auge führt, dass sozusagen die Etage IT und Technologie, die ist eigentlich jetzt nicht die Herausforderung, Dinge da neu zu machen oder zu sagen, ich wechsle jetzt technisch gesehen von einem dedizierten Server in Cloud-Services beispielsweise. Und die Herausforderungen sind tatsächlich eher auf den anderen Ebenen. Also wie kriegt man es eigentlich hin, dass die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Wechsel gut mitmachen? Wie kriegt man es hin, dass die Organisation das schafft, bis hin zu Fragestellungen in einigen Bereichen, wo man sagt, Mensch, sowas wie KI oder auch Cloud, das ist jetzt nicht eine Frage, wie ich es technisch mache oder wie ich es den Mitarbeitern erkläre, sondern es hat einen Impact tatsächlich aufs Geschäftsmodell. Und was ich damit sagen will, ist, dass an der Stelle auch IT-Verantwortliche und auch zugehörige Entscheider sozusagen den Muskel mehr trainieren müssen, mit diesen Veränderungsprozessen auf der Mitarbeiterebene, auf der Organisationsebene und auch auf der Geschäftsmodellebene besser umzugehen und den Muskel, wo IT-Entscheider und CIOs immer gut, schon traditionell gut sind, in Technologie und IT und in Prozessen und im Engineering, dass dieser Muskel auf die gleiche Ebene sozusagen da kommt. Also sozusagen man beiden Bizepse sozusagen ganz stark sind. Und das nehme ich jetzt auch in aktuellen Diskussionen, auch bei aktuellen Mandaten wahr, dass das echt ein Thema ist, das Thema Technologie und Change und Veränderung gut unter einen Hut zu bekommen.
Wichtige Punkte. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Wir haben ja die digitale Transformation als einen Teilaspekt und vor allem den zweiten Punkt Leadership. Welche Bedeutung bekommt dieses Leadership, also die Führung von solchen Projekten, das ist der Teilaspekt, der eben schon von genannt nochmal, und vor allem dann auch die Guidance, ne, wenn man das jetzt mal so sagen, also die Leitung auf allen Ebenen dann, welche Bedeutung bekommt das für dich dann in dem Gesamtkonstrukt?
Ich fange vielleicht einmal mit dem Leadership-Teil an, in dem ich mich einigermaßen zu Hause fühle, also Führung von IT-Organisationen oder von IT-Einheiten. Das eine habe ich gerade erwähnt, also Leadership muss an der Stelle aus einer IT-Rolle heraus viel stärker in das Thema Empathie, viel stärker in das Thema Kommunikation und Change-Management kommen. Jetzt kann man sagen, ITler sind traditionell jetzt vielleicht nicht immer die Superkommunikatoren, aber da gilt dann der alte norddeutsche Satz, nützt schon nichts, also nützt nichts, muss man irgendwie tun. Was auch dazu kommt, ist, dass perspektivisch auch das Thema KI oder KI als Teammitglied oder KI als, wie soll ich sagen, als Leadership-Ergänzung auch zunehmend eine Rolle spielen wird. Ich habe jetzt gerade mit einer Firma zusammengearbeitet, die mit KI als Teammitglied experimentiert, die auch Assessment Center und Personalauswahlverfahren jetzt nicht nur mit Menschen bestückt sozusagen, sondern auch in Rollenspielen wird eine KI antrainiert und wird gesagt, du bist jetzt hier der renitente Mitarbeiter im Härtegrad 7 und du bist jetzt der Kunde, der dringend was haben möchte. Was ich damit sagen will, ist, dass es an der Stelle notwendig ist, sich als Führungskraft auch mit anderen Formen der Führung viel stärker auseinanderzusetzen und auch die Fragestellung, wenn man Richtung Change und vielleicht auch mit einer Perspektive Geschäftsmodelle zu ändern, dann würde ich auch immer sagen, dass jemand, der in IT-Verantwortung steht, auch die Gabe haben muss, das, was technologisch gerade en vogue ist und was gerade passiert, auch in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass er damit die Zielgruppen Mitarbeiter, aber auch vielleicht technikfremde Vorstände oder Aufsichtsgremien auch sozusagen überzeugen kann, was die Change Story angeht. Also das Thema Leadership und digitale Transformation, das ist ein ganz dickes Brett und großes Thema im Moment.
Kann denn jeder das? Also ich kann eine Story von der Vergangenheit mal erzählen. Wir haben beim anderen Unternehmen mit Google zusammengearbeitet und die trennen ganz kategorisch den Tech-Leader vom People-Manager. Mhm. Und das hat 2-3 Aspekte. Einen davon hast du eben genannt. Nicht jeder technische Führer jetzt in diesem Teilbereichen ist auch automatisch ein sehr guter Führer für die Mitarbeiter. Mhm. Andersherum genauso. Jemand, der Menschen führen kann, muss nicht automatisch sehr gut in Technologie sein. Mhm. Würdest du sagen, man kann diese Art und Weise, es so zu machen, trennen quasi, ne, dass man quasi das People-Management vom Tech-Management trennt? Oder muss eigentlich mittelfristig eine Vereinigung der beiden Disziplinen auf eine Person stattfinden?
Ich werde jetzt so antworten, wie du es vielleicht nicht magst, weil es uneindeutig ist. Ich würde da sagen, das kommt total auf die Situation drauf an. Also es gibt natürlich, keine Ahnung, in Produktorganisationen und agilen Teams, da hat sich aus meiner Sicht diese Trennung von Fachlichkeit und einer disziplinarischen oder enablenden Führung total bewährt. So, ich habe gerade diese beiden das Muskelbeispiel gebracht, ne? Dass das einigermaßen ausgewogen ist. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, dass man jetzt nicht sozusagen alles uniform und kategorisch in Einheitsgrößen sozusagen braucht, sondern an der Stelle auch tatsächlich merkt, vielleicht oder stärker reflektiert, wo sind Defizite. Man sagt, Mensch, ey, Technik ist mein Steckenpferd, aber sobald da irgendjemand kommt und im Change steckt, denke ich nur, lass mich in Ruhe. Wenn das sozusagen transparent ist, auch bei den beteiligten Führungskräften, dann kann man auch sozusagen gucken, wie man Führungsteams diversifiziert und guckt, dass man sie sozusagen mit Stärken dann auch entsprechend anreichert. Mir ist an der Stelle aber ausdrücklich ganz wichtig, dass man sozusagen zu jedem Zeitpunkt sich dessen gewahr ist, dass wie die Situation tatsächlich gerade ist und auch ein Verständnis darüber hat, welche Fähigkeiten denn tatsächlich gerade gebraucht werden. Es ist keine Schwarz-Weiß-Antwort, aber das ist eher aus meiner Sicht eher so ein Prozess- und Reflexionsthema.
Das ist gut. Also du weißt ja, wir selbst beraten ja auch Unternehmen in gewissen Aspekten bei anderen Themen. Es kommt darauf an, ist doch dennoch eine sehr häufige Antwort, wenn man noch nicht alle Fakten kennt und deswegen alles okay. Bei der digitalen Transformation und gerade da primär beim Leadership, was kann denn da alles schiefgehen?
Also ich bin nochmal bei dem Beispiel Technologieeinführung und zügiges Change Management und ich glaube, das ist so ein Punkt, der immer noch überall zu wenig Berücksichtigung findet. Es gibt immer so die Haltung an vielen Stellen, es ist ein Technikprojekt, also muss das als Technikprojekt geführt werden und dann stellt man irgendwann fest, oh Mensch, ich muss jetzt irgendwie dann diese anderen Etagen, von denen ich gerade sprach, auch noch berücksichtigen. Also, keine Ahnung, Mitarbeiterschulen oder Prozessänderungen vorantreiben. Oder ich stelle fest, oh Mensch, habe ich ganz gar nicht gesehen, eigentlich müsste man jetzt die Organisation auch nochmal anpassen. Also das sind aus meiner Sicht die Fehler, die auch im Leadership passieren, dass man an der Stelle nicht genau berücksichtigt, was man eigentlich alles noch verändern muss. Und wie gesagt, das Thema Veränderungsmanagement bei Mitarbeitenden, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht beim Leadership oft schlicht vergessen wird.
Sind das dann auch die primären Probleme, warum Projekte vielleicht scheitern? Also du sagst, das sind anteilige Themen, aber ist aus der Sicht fehlendes Leadership, nicht die passende Einbindung der Mitarbeiter als Beispiel, aber auch andere Aspekte, die quasi nichts mit den technischen Komponenten zu tun haben, prozentual eher der Grund für so ein Projekt, was dann scheitert und die Technik, wie du ja selber sagst, dann eher nie oder geringer im Umfang das Problem, weil dann, also, wenn das so wäre, wirst du ja gleich dazu was sagen, dann würde man dir unterstellen, man sollte sich erstmal drum kümmern, in diesen ganzen Projekten die richtigen People-Manager, die richtigen Leute, die die Führung dann verantworten können und auch wirklich sagen können, ich habe das Empowerment, um diese ganzen Veränderungsprozesse durchzuführen, dass man die braucht und gar keine Technologen.
Also jetzt habe ich lange genug IT geleitet, um auch zu wissen, dass IT auch richtig ins Klo greifen kann und auch reichlich Fehler machen kann und auch IT-Projekte auch an Technik scheitern. Ich finde aber auch gerade mal, wenn man so zurückguckt in die Pandemiezeit, als viele der Mythen so ein Stück weit entlarvt worden sind, wo man früher sagte, ja, ich kann hier nicht digitalisieren, weil es kein Geld da, oder ich kann nicht digitalisieren, weil die Technik nicht da ist, oder ich kann nicht digitalisieren, weil ich gar nicht weiß, wie das prozessual läuft. Und ich finde, die Pandemie hat das ganz toll gezeigt an vielen Stellen, ne? Also wenn man sich anguckt, damals Kontaktverfolgung, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, wo man gesehen hat, Mensch, es gibt ein paar Gesundheitsämter, die nutzen gewisse Kontaktverfolgungssoftware noch nicht. Das war jetzt keine Fragestellung von Geld oder Ressourcen oder von Technologie oder Prozessen, sondern da saß vermutlich jemand an der Spitze, gesagt hat, solange ich hier bin, wird hier gar nichts eingeführt. Oder auch Digitalisierung an Schulen in der Pandemie, wo es genug Geld gab, es gab genug Geräte. Und das hat immer dann funktioniert, wenn es irgendwie Leute gab, die gesagt haben, ich richte jetzt hier das Schul-WLAN ein. Und wenn es die nicht gab oder irgendjemand da saß und gesagt hat, hier mache ich gar nichts, bis mir das jemand sagt. Was ich damit sagen will, ist, diese Beispiele zeigen, dass so die alten Exkulpationen, kein Geld, keine Technik, keine Prozesse, oft nicht wahr sind. Und deswegen gibt es auch Studien dazu von Gartner und auch anderen, die zeigen, warum scheitern digitale Transformationen. Da ist das Thema fehlendes Change Management, schlechtes Leadership oder auch eine nicht passende Unternehmenskultur. Das sind so die Hauptgründe. Da steht nicht, Cloud geht nicht oder man hat keinen Strom für die Server oder kein Geld, sondern es sind eher dann doch die vermeintlich und falsch genannten soften Themen. Das sind ja eigentlich mit die dicksten Bretter, aber die heißen immer noch soft. Genau.
Ist auch so mein Eindruck. Wenn der Mensch nicht befähigt ist, quasi so eine Veränderung durchzuführen, den anderen erklären kann, warum ich etwas machen will, das ist ja eine der Themen, vor allem dann auch nicht weiß, warum ich was in welcher Form, mit welchem Aufwand und in welcher Ausprägung durchführen möchte und damit auch bestimmte Blockaden auch irgendwo habe, also es ist ja menschlich, dass nicht alles sofort von vornherein funktioniert, dann werde ich natürlich mittelfristig immer nicht dort rauskommen, wo ich am Anfang gedacht habe, dass ich rauskomme. Und das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, wo ich mit allen, die wir auch im Podcast immer gesprochen haben, sagen, dass die Mitnahme des Menschen, die Erläuterung, klare Ziele, klare Visionen, aber auch das Runterbrechen auf sehr einzelne Projekte, dass das ein sehr, sehr großer Teil nicht nur vom digitalen Transformationsteil ist, sondern eigentlich von allem, was wir heutzutage in irgendeiner Form mit dem Digitalisierungsthema verbinden.
Absolut.
Ja. Das ist ganz elementar. Und wenn man sich heutzutage, wie du schon sagst, auch anguckt, was die Menschen heutzutage eigentlich als Blockade wahrnehmen, dann ist es doch sehr, sehr häufig die schlechte Kommunikation, schlechte Transparenz. Und gar nicht so, ist ja gar nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwas anderes verwenden soll. Aber das hat keiner so klar mir gesagt.
Ne? Absolut, genau.
Und ob das jetzt intern die Mitarbeiter sind, extern als Beispiel Kunden sind oder gemischt, ne, weil ja dann in der Prozesskette beide betroffen sind, ist vollkommen egal. Ne?
Wenn ich kurz was ergänzen darf, da kann man jetzt auch, weil ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Teil des Systems sozusagen, wenn man nochmal aufs deutsche Gesundheitswesen guckt, das kann man ja auch als Beispiel dafür nehmen, warum gewisse Sachen nicht funktionieren. Dazu gehört das von dir gerade genannte Thema fehlende Kommunikation oder auch Befähigung, ne? Ich erinnere mich noch dran, als Herr Lauterbach verkündet hat, dass demnächst die elektronische Patientenakte verpflichtend wird, ne? Also als angekündigt hat, dass das Gesetz kommen wird. Da saß ich abends vorm Fernseher und habe irgendwie, ich glaube, Heute-Journal und Tagesthemen geguckt, weil ich wusste, dass dazu nochmal Kommentatoren geben wird zum Thema elektronische Patientenakte. Und diese Kommentare waren so unfassbar schlecht, weil frei von Faktenwissen, sondern einfach nur polemisch und ja, dann liegen unsere Daten plötzlich alle offen, dann kann da jeder reingucken. Also es war wirklich, wirklich unterirdisch. Und das war so die Zeit, auch der Ukraine-Krieg gerade losging und wo es in Deutschland, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese ganzen Diskussionen nach den Schützenpanzern und da gab es die verschiedenen Arten, ich habe es schon wieder vergessen, wie die alle hießen. Und ich habe danach zu meiner Frau gesagt, weil ich echt wütend war, gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wissen wahrscheinlich die 80 Millionen Bundesbürger, können besser sozusagen verschiedene Panzerarten voneinander unterscheiden. Aber es fehlen so die totalen Basics darüber, was ist überhaupt eine Patientenakte? Auch so diese ganzen Fragestellungen, ja, dann liegen die Daten alle auf der Karte und dieser ganze, diese ganzen Märchen, die es da so gibt. Und das ist so ein Thema, man kann nicht so große Disruptionen machen, wie eine Patientenakte oder ein E-Rezept einführen oder auch andere Themen, ohne mal so ein bisschen zu erklären und die Menschen und die Prozesse und die Beteiligten, Ärzte, Patienten, Pfleger, alle mit ins Boot zu holen und die befähigen, das neu zu machen. Und das ist so ein Punkt, der nochmal unterstreicht, was du gerade gesagt hast. Wenn man das nicht hat, dann kommt es irgendwie auch nicht zum Fliegen.
Wenn man nämlich weiß, dass auf der Gesundheitskarte gar nichts drauf ist, sondern man speichert nur den Zugriff auf die Daten, die in der Gematik liegen, ne? Was genau. Ja, der Hintergrund der ganzen Thematik ist, verschlüsselt liegen, wohlgemerkt, ne? Von einem deutschen Unternehmen, was auch die Systeme nicht bei einem Amerikaner hostet und so weiter.
Genau.
Da sieht man ganz klar, wie es ist. Das ist kein Zugriff von irgendwem irgendwo hin. Nein, das ist alles auch stark reguliert und einer der Nachteile ja auf dem Gesundheitswesen. Und da wird überall mit wachsamem Auge draufgeschaut. Dass das natürlich keine einfache Antwort gibt in den Nachrichten, ist ganz klar. Da glaube ich, dass genau dieses Thema mit Kommunikation, Transparenzmachung auch nicht unbedingt immer einfach ist. Ne, das ist ein komplexes Thema letzten Endes.
Absolut.
Für solche Wandel, wie du sie jetzt auch angesprochen hast, gibt es natürlich in der Regel gar keine einfachen Antworten, auch wenn da politisch und medial danach gesucht wird. Ne?
Ja, genau. Und zweiter Aspekt, den hattest du vorhin auch schon angedeutet, ist, man muss schon auch erklären, was man mit digitalen Transformationen so vorhat. Wenn ich mir nochmal die Lufthansa-Story überlege, ein elektronisches Ticket hat man natürlich eingeführt, weil man die Customer-Prozesse, die Boarding-Prozesse, die Abrechnungsprozesse alle neu machen wollte und auch erklärt hat, was man damit mitverfolgt. Und was mir in Deutschland oft fehlt, und das unterscheidet uns auch tatsächlich von anderen Ländern, ist, dass es viel zu wenig von diesen Why-Stories gibt. Ne? Wir haben eher so die Geschichten, ja, wir sind im Gesundheitswesen in Europa auf Digitalisierung auf Platz 17, wir wollen jetzt auf Platz 5. So, das ist so ein Why-Story, die haut mich jetzt nicht vom Hocker. Andere Länder, wenn man, keine Ahnung, Richtung Israel, da habe ich mir das auch mal angeguckt, die haben eine ganz klare Geschichte, die sagen, ich muss hier digitalisieren und die Themen vorantreiben, weil ich einen totalen Ärztemangel habe. Und ich kann mir jetzt nicht aus den Nachbarländern Ärzte dazu holen, weil ich die gar nicht bekomme. Also sie hatten immer eine ganz, ganz klare Geschichte. Und ich würde mir total wünschen, wenn wir in Deutschland mal sagen, wir machen Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil wir, keine Ahnung, in 3 Jahren in der ländlichen Versorgung soll keiner länger als 2 Minuten brauchen, um Kontakt zu einem Facharzt zu bekommen. Oder dass man sagt, man digitalisiert die Verwaltung, weil wir von der Beantragung eines Unternehmens von 18 Monaten runterkommen wollen auf 7 Minuten oder irgendwelche konkreten Geschichten. Ich glaube, das würde auch tatsächlich helfen, alle Beteiligten noch so ein bisschen stärker zu orientieren. Und zum Zweiten ist das irgendwie eine viel coolere Aufgabe, als zu sagen, ich will von Platz 17 auf Platz 6.
Wer hat das Leadership denn dafür? Also wenn du sagst, technologisch ist das eigentlich alles klar, es gibt Projektideen, Pläne und es gibt eigentlich auch den ganzen Bedarf, auch in Deutschland das zu machen, also quasi klar zu sagen, eigentlich nicht unähnliche Probleme wie Israel, den Gesundheitsbedarf zu optimieren, Services, ne, ist ja auch so ein Thema, billiger zu machen, weil es so teuer wird, immer mehr im Gesundheitsbereich. Wer muss das eigentlich machen?
Also ich habe eher das Gefühl, dass es nicht nur eine Frage ist, wer muss es tatsächlich tun, sondern ich habe auch das Gefühl, dass es noch als zwei Sachen gesehen wird. Deutschland wird auf Digitalisierung als, das müssen wir jetzt auch machen, weil das irgendwie kommt. Und es weniger die Verbindung gibt zu, ey, ich habe hier echt richtig dicke Probleme und die löse ich jetzt mit Digitalisierung. Der Reflex ist irgendwie noch nicht so richtig da. Wenn man sich irgendwie auch anguckt, Automobilbranche, wo dann über die Spaltmaße von Tesla gelästert worden ist. Und Tesla hat aber für sich auch sozusagen ein Why gebracht und gesagt, ich nutze Digitalisierung, um wegzukommen von einem, jeder hat ein Auto, sondern ich will eigentlich Daten sammeln, um auch das Thema Selbstfahren hinzubekommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch jetzt gerade in den letzten Monaten wieder die Probleme, die es alle irgendwie gibt, uns da gerne drin wälzen und die sozusagen hin und her kauen. Und wir brauchen eher so ein bisschen den Spirit zu sagen, ja, alles klar, verstanden, wir haben die und die Herausforderungen, jetzt gehen wir die mal mit digitalen Lösungen an. Auch so die Fragestellung, wo ist Digitalisierung in einem Ministerium eigentlich angesiedelt, ist für mich eigentlich auch schon die falsche, weil es nicht darum geht, Digitalisierung per se zu machen, sondern jeder Bereich hat sicherlich Herausforderungen für die nächsten Jahre und die Antwort darauf ist in ganz, ganz vielen Fällen eine stärkere Digitalisierung.
Absolut. Gerade um die demografischen Probleme, zum Teil leider jetzt auch die politischen, die jetzt kommen werden, auch lösen zu können. Weil da gibt es auch nicht immer die einfachen Antworten, ehrlicherweise. Ne?
Absolut.
Ja, definitiv. Wenn du, du bist durch die Erfahrung in diesen ganzen Unternehmen, jetzt auch als Berater, wenn du, um auch auf Hörbarkeit, Konsumierbarkeit vom Podcast zu achten, drei Tipps geben würdest an die Zuhörer. Drei Tipps, die um das Umfeld digitale Transformation sich bewegen und dem Thema Leadership. Was würdest du Unternehmen raten, vielleicht auch Privatpersonen, aber vielleicht eher konkret auf die Unternehmen zu gehen, was würdest du denen raten, wenn die sich am Anfang oder in dem Start des Prozesses befinden würden?
Genau, das erste Tipp habe ich zu Beginn auch schon gegeben. Einmal, bevor man sich gleich in alle Sachen reinstürzt, einmal verschnaufen, durchpusten und alle Entscheider an den Tisch holen und sagen, digitale Transformation ist erstmal von einem Ist-Zustand in einen Soll-Zustand. Also ein Bild mit Ist und Soll und dazwischen ist ein Pfeil und alle drei Objekte muss man sich genau angucken. Wo stehe ich eigentlich? Wo will ich hin? Und auf welchem Weg mache ich das? Und was sind die Themen auf diesem Weg? Das klingt jetzt echt total banal, aber eigentlich sind das die, wenn ich diese drei Objekte wirklich gut durchkaue, dann ist man aus meiner Sicht schon auf einem guten Weg. Der zweite Tipp ist, beim Thema Ist und auch beim Thema Soll nicht nur auf Technik oder aufs bestehende jetzige Unternehmen zu gucken, sondern tatsächlich nach so einer Logik, wie ich sie vorhin auch geschildert habe, also Mitarbeiter, IT, Prozesse, Orga, Unternehmen selbst und auch auf das Geschäftsmodell. Und der dritte Tipp ist der, so ein bisschen, es kommt immer anders, als man denkt, also auch beim Steuern und bei Situationen bestimmen, flexibel und agil bleiben. Das sind eigentlich so die drei Haupttipps. Noch eine Fußnote zum zweiten Tipp. Ich erlebe das jetzt gerade auch in vielen Gesprächen rund um die Themen Cloud und auch um das Thema KI. Da nehme ich wahr, dass an vielen Stellen eben nicht genau geguckt wurde, wen betrifft dieses Thema eigentlich, sondern dass da schnell geguckt wurde, Cloud, ich glaube, das ist IT. Also muss ich es in IT machen, das ist sozusagen an der Stelle schon falsch eingetütet, anstatt zu gucken, welches strategische Thema hat eigentlich das Unternehmen, wie kann ich es mit Cloud lösen. Und das zweite ist sowas wie KI, wo man auch gemerkt hat, KI, ja, ist jetzt Chatbotten oder jetzt nutzen alle wie ChatGPT. Also lass uns auch mal gucken, wie wir für unser Unternehmen ein Chatbot machen können oder wie alle unsere Mitarbeiter jetzt das Prompten lernen können. So würde ich auch sagen, okay, kann man machen. Es wäre an der Stelle aber wirklich gut, tatsächlich einmal zu gucken, was bedeutet KI eigentlich fürs Geschäftsmodell, fürs Unternehmen, für die Prozesse. Also wirklich einmal das ganzheitlich anzugucken.
Auf jeden Fall super Tipps, danke dafür. Wir wollen natürlich auch, dass du dann von den Zuhörern, aber auch vielleicht, wenn jetzt irgendwann später das mal jemand hört, dich erreichen kann. Wie kann man dich erreichen?
Ich glaube, am einfachsten ist über LinkedIn. Da bin ich leicht zu finden und schreibt mich da an und dann kann man mich kontaktieren. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Weil ich glaube, gerade deine...
den Link in die Shownotes packen, oder?
Ja, genau, das wäre die Idee. Ja. Deswegen gerade die drei Punkte, die du genannt hast, bieten so viel Diskussionsraum, dass ich glaube, wenn da jemand eine Idee hat und sagt, hä, cool, was der Markus da gesagt hat, das passt auch, da würde ich gerne mal mit dir reden. Ich habe ein Problem vielleicht auch gerade bei mir. Und das ist ja der Beginn eigentlich dieses ganzen Themas.
Absolut.
Okay. Wir haben immer zum Abschluss des Podcasts quasi so eine Kombi-Frage, das kannst du dir überlegen, damit versuche ich so ein bisschen immer die Gäste zu stressen. Das wäre quasi die Frage nach deinem Lieblingssong, Lieblingsmusik oder Lieblingsbuch. Musst nur eine von diesen Varianten nehmen. Gibt es da was?
Lieblingssong, Lieblingsbuch oder?
Lieblingsmusik als solches.
Ach, ich würde mal sagen, ich bin ein Kind der 80er. Ich höre, glaube ich, ich bin jetzt 52. Ich glaube, es gibt eine Band, der ich immer treu geblieben bin, die ich auch regelmäßig immer wieder höre, und das ist Depeche Mode.
Mhm. Super. Sozusagen auch immer wieder neu im Wandel gewesen. Ne? Wenn man sich anschaut,
absolut,
das hat nichts mehr mit denen zu tun und haben sich immer weiterentwickelt. Also sehr spannende Band. Ne? Hast du da irgendein Lieblingslied von denen?
Ah, Enjoy the Silence ist schon richtig gut, und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich stolz. Ich habe zwei Töchter, die sind 24 und 20. Ich würde mal sagen, die sind auch ziemlich textsicher bei den meisten Depeche Mode Songs.
Ja, super.
Was ein bisschen daran liegt, dass so mancher verregnete Sonntag mit Hören von Papas Musik verbunden war.
Ja, früher. Super. Gibt Schlimmeres.
Ja, genau.
Super, dann vielen lieben Dank, Markus. Danke für deine Expertise in den ganzen Bereichen.
Sehr gerne.
Ein spannendes Thema, was wir jetzt kurz anreißen konnten, kann man unglaublich tief diskutieren, viele Türen aufgemacht. An alle Zuhörer, wenn ihr was dazu noch besprechen wollt, an Markus bitte gehen, ihr habt es gerade gehört, per LinkedIn. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Danke euch, hoffen, es hat Spaß gemacht. Glocke abonnieren, liken, wo auch immer, wie auch immer in den ganzen Programmen. Und wir wünschen euch vorab natürlich eine gute Zeit. Danke und bis dann.
Ciao. Dankeschön, Alex. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.